Heute geht es um den Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung unserer lieben Tech-Giganten. Ich habe zwei richtig gute Experten, nämlich Thomas Höppner und Pip Philipp Klöckner, die ihr beide schon kennt, vielleicht aus der 151. Folge. Was wirklich passiert ist, was die Konsequenzen für Medien, Advertiser sind, überhaupt für das ganze Advertising-Ökosystem, das zeigen diese beiden Experten richtig gut auf. Ich fand es eine der spannendsten Folgen überhaupt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zur neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit zwei Supergästen und einem echt spannenden Thema. Heute reden wir über den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung. Ihr werdet es kaum glauben, ihr werdet ahnen, worüber wir sprechen werden. Aber es wird um Wettbewerbsverzerrung gehen zu Lasten von Medien, Publishern und Advertisern. Und über Strafen in Milliardenhöhen werden wir sprechen. Herzlich willkommen, Philipp Pip Klöckner. Und herzlich willkommen, Professor Dr. Thomas Höppner. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder da seid. Moin.
Hallo, freue mich auch.
Ihr klingt euphorisch und man muss dazu sagen, ihr seid beide extra aus dem schönen Berlin hier in das Studio nach Hamburg gekommen. Wir haben einen aktuellen Anlass, deshalb freue ich mich sehr, dass ihr auch so spontan bereit wart, praktisch eine Fortsetzung von unserer Folge 151 zu machen. Auch da ging es schon um die Konzentration und vermeintlichen Missbrauch von einigen der großen GAFA-Player. Wir haben viel über Google gesprochen in der letzten Folge. Ich glaube, wir werden wieder viel über Google sprechen, aber nicht nur. Philipp, erzähl mir noch mal ganz kurz. Ich habe das Gefühl, es wird immer wilder und schlimmer durch die Prozesse und die ganzen Verfahren, die es so gibt. Ich habe das Gefühl, dass immer mehr ans Licht kommt. Was ist dein Eindruck, was in den letzten 18 bis 20 Monaten passiert ist?
Ja, das Traurige ist, dass es eigentlich so eine Dekade dauert, dass jetzt mit Zeitverzug quasi immer wieder auf der ganzen Welt festgestellt wird, A, dass Google ein Monopol ist und B, dass es seine Monopolmacht missbraucht hat und dass sozusagen dieses Monopol auch versucht hat zu verfestigen, indem sie sehr gute vertikale Integration gemacht haben mit dem Browser, mit dem mobilen Betriebssystem und so weiter. Und das wird jetzt in der EU, inzwischen auch endlich in den USA, vorher glaube ich schon in Brasilien und anderen Ländern auf der ganzen Welt mehr und mehr festgestellt. Und der traurige Teil ist, dass es für viele Konkurrenten von Google längst zu spät ist, also dass die in der Zwischenzeit schon leidend unter den wettbewerbsfeindlichen Maßnahmen untergegangen sind, ganz oft. Aber das Gute ist natürlich, dass man eine Art späte Gerechtigkeit erfährt, dass jetzt schlussendlich immer öfter festgestellt wird, dass das höchst problematisch ist.
Ist das so? Thomas wird uns gleich erzählen können, was auf der Verfahrens- und Urteilsseite alles passiert ist. Sind es denn nur die Wettbewerber von Google, die geschädigt wurden? Aber wir haben letztes Mal sehr stark über die Verfahren der Vermittlung im Display-Werbemarkt gesprochen. Sind nicht auch die Werbetreibenden sehr stark geschädigt worden?
Nee, also wenn man Wettbewerbspolitik betreibt oder sich aus wettbewerbsrechtlichen Gründen verteidigt, verteidigt man natürlich erstmal das eigene Interesse. So als Disclosure, ich bin Shareholder an Ladenzeile, einer der Plattformen, die auch Beschwerdeführer in so einem Verfahren waren. Mhm. Und natürlich verteidigen wir unsere eigenen Interessen und die der Shareholder und meine. Aber am Ende verteidigt man natürlich auch die Interessen der Advertiser zum Beispiel, wenn es um den Displaymarkt geht, aber man verteidigt auch die Interessen der Konsumenten am Ende. Also Wettbewerbspolitik, oder kein Kartellrecht durchsetzen würde, dann führt das natürlich in der Regel zu schlechteren Konditionen für den und die Konsumenten. Und das heißt, wenn man versucht, das durchzusetzen, dann geht es auch immer darum, am Ende dafür zu sorgen, dass Leute faire Preise bekommen, seien es die Advertiser oder die Konsumenten. Also einfach gesagt, hätten wir keine Preisvergleiche mehr, hätten Konsumenten keine Möglichkeit mehr, den günstigsten Preis für Hotels oder für Elektronikgüter oder Flugreisen und so weiter zu finden. Das heißt, ultimativ geht es natürlich immer um größeres gesellschaftliches Interesse auch.
Ja, und wir haben ja auch wir werden da gleich nochmal detailliert drauf sprechen, aber wir reden jetzt hier nicht nur über Google, sondern wir reden über mehrere Player, die extrem große Marktanteile haben und zudem auch noch unter dem Verdacht stehen, diese Marktanteilsposition missbräuchlich verwendet zu haben oder weiterhin zu verwenden. Vielleicht Thomas, vielleicht kannst du uns ein Update geben. Du bist ja ein Kartellrechtsexperte, du bist der Tech-Experte im auf jeden Fall im deutschen und sehr wahrscheinlich auch im EU-Raum. Es hat jetzt gerade am 11. September ein Urteil gegeben. Führ uns doch mal kurz durch, was ist auf der juristischen Seite an Urteilen und an Fortschritten passiert?
Ja, also wir müssen zwischen Europa und den Staaten unterscheiden. In beiden Bereichen gab es Urteile. Das wichtigste Urteil aus meiner Sicht ist, dass in Europa zum Fall Google Shopping, das basiert auf einem Verfahren, das 15 Jahre gedauert hat, 7 Jahre bei der Kommission, dann noch 7 Jahre vor Gericht. Für die Werbetreibenden, vereinfacht gesagt, ging es darum, dass Google seine ja schon lange bestehende marktbeherrschende Stellung im Bereich genereller Suchwerbung ausgedehnt hat auf spezielle Suchwerbung, also für Hotelsuche, Produktsuche, aber auch eben Jobs und Flüge. Diese ganz speziellen Bereiche, at the end of the funnel, da gab es vorher viel mehr Wettbewerb und viel mehr Portale, die sehr spezialisiert waren, viel investiert haben in relevanten Content, viel zusammengesammelt haben, damit man auf diesen Portalen auch neue Angebote findet. Und Google war es einfach nicht genug, die generelle Suche schon zu beherrschen und generelle Google AdWords, wie wir es früher hatten, jetzt Google Ads Anzeigen zu spielen, sondern eben auch ganz spezielle, wie wir jetzt Product Listing Ads das nennen. Und der Tool dafür, das Instrument war einfach, ja, seine eigenen Vergleichsprodukte oben in den Ergebnissen anzuzeigen. Und wir kennen ja alle diese Boxen mit Produkten da drin, aber auch dann eben mit Hotels oder mit Flugverbindungen, wo man dann schon direkt, wenn man so will, die Antwort, die Angebote in den Suchergebnissen sieht, statt jetzt Links oder Verweise zu eigentlich relevanteren, spezialisierteren Portalen. Sei es jetzt eben im Hotelbereich die Expedias oder eben bei den Produktsuchen die Ladensize oder Idealos. Und diese schon fast vor Installation des eigenen Produkts, das hatte die Kommission damals als einen Missbrauch von Marktmacht gesehen, eine Art, ja, Selbstbegünstigung in der Suche. Und der Missbrauch liegt am Ende darin, dass man sein eigenes, nicht immer besseres Produkt, weil es auch nur eine eingeschränkte Basis an Produkten hat und nicht umfassend ist, automatisch an Position 1 gesetzt hat, obwohl spezialisiertere Anbieter, die vielleicht ein viel größeres Portfolio, viel größere Datenbasis, viel mehr Angebote haben, auch besseres Produkt dann liefern könnten, die dann nach unten geschoben wurden. Und man hat dann jetzt sozusagen zwei Elemente dieses Missbrauchs herauskristallisiert. Einmal die Box als solche, die Google für sich selber da oben hingestellt hat, selber bespielt hat. Das ist im Prinzip nichts anderes wie ein eigenes Spezialportal auf der Ergebnisseite. Mhm. Und wurde ja auch immer größer. Irgendwann hat man den Unterschied gar nicht mehr erkannt. Das war das eine. Das ist man so am Promotion von sich selbst und das gepaart dann mit einer Demotion. Das heißt, dass man dann gleichzeitig noch Algorithmen eingebaut hat, die spezialisierte Vergleichsportale als weniger relevant eingestuft hat. Also in den Suchergebnissen, in den organischen runtergestuft hat. Mit der Begründung, das sei ja nur duplizierter Content und wir wollen Original-Content und alle Seiten, die jetzt also wie wir Aggregatoren sind, die betrachten wir als weniger als relevant. Und die Wirkung war eben, dass dann diese Portale, obwohl sie eigentlich relevanter waren, an Sichtbarkeit verloren haben, an Traffic verloren haben und dem ganzen Rest, der dann sich anschließt, also massive Verluste erlitten haben und Google umgekehrt seinen Vergleichsportalen den Traffic zugeschoben hatte und dann das eine große Cash-Cow war mit den größten Margen, die Google im Bereich der Suchwerbung erzielt.
Und vielleicht noch zur Erläuterung, also man kann natürlich jetzt sagen, hier sitzen zwei Leute, die irgendwie damit befasst waren und Interesse haben, aber es war tatsächlich so, dass in dem Prozess haben sich Dinge offenbart, dass Google-Mitarbeiter selber gesagt haben, unsere Produkte sind innerhalb des Google-Algorithmus, den wir selber kennen, nicht konkurrenzfähig. Und der einzige Weg, diese Produkte sozusagen in die Aufmerksamkeit der Konsumenten zu führen, ist, indem wir sie oben drüber stellen. Also man könnte ja sagen, Google hat entschieden, sie möchte Preisvergleiche sind was, was Konsumenten nicht mögen. Und deswegen hat unser Algorithmus rausgefunden, wir sollten weniger davon anzeigen. Mhm. Aber diese Doppelmoral ist, glaube ich, wichtig zu erklären, dass sie einerseits sagen, so unsere Algorithmen wurden jetzt trainiert, dass Preisvergleiche und vertikale Suchen, die mit uns konkurrieren, tendenziell eher schlechter ranken oder performen sollten in Google. Und gleichzeitig haben wir ein Produkt gebaut, was in der gleichen Kategorie ist, was nach unseren eigenen Maßstäben nicht leistungsfähiger ist, nicht besser ist. Und wir wollen das oben drüber stellen. Sozusagen. Und darin besteht, glaube ich, diese Doppelmoral, die sich da offenbart hat.
Das offenbart ja vieles. Und das ist auch die für mich als totaler Laie und ehrlich gesagt nur sehr indirekt Betroffene, war ich sehr beeindruckt von den Zitaten, die in der Klageschrift vom DOJ in diesem anderen Verfahren, wo es um Display-Werbung ging, als auch in den jetzigen Verfahren, wo es ja um im Grunde um Konkurrenzprodukte geht und das sich selbst überordnen von Google versus andere alternative Services, das sind, glaube ich, meistens E-Mail-Zitate, mit was für einer Unverfrorenheit da wirklich Klartext gesprochen wird, wie im Grunde hier die Marktmacht, und da wird von Margenausweiterung, von Revenue Expansion gesprochen, als vollkommen schambefreit. Man hat sich von diesem alten Motto Don't do evil schon relativ stark entfernt. Ne?
Ja, also dazu muss man auch noch sagen, das ist ja schon das Ausgefilterte. Das heißt, die haben ja schon richtig krasse Programme gefahren, Google intern, dass sie alle E-Mails, die Klartext reden, schon als anwaltsvertraulich gekennzeichnet haben, obwohl die überhaupt nichts mit Anwaltskorrespondenz zu tun hatten, um sie dann schnell zu löschen.
Ach du schon. Ne?
Da gab es also richtige Systeme, um diese sensiblen, wettbewerbsbezogenen Aussagen schnell zu löschen und vor dann Behörden zu verbergen. Und da haben jetzt auch schon mehrere Richter in den USA gesagt, das ist letztlich eine Umdrehung der Rechte, der Privilegien. Ihr beutet hier das Recht aus und das ist schon eigentlich ein bisschen kriminell. Und trotzdem gelang es noch zumindest ein paar klare Aussagen daraus zu ziehen. Aber man kann darauf schließen, dass das, was alles gelöscht wurde, noch zehnmal härter wäre.
Genau, und da geht es um E-Mails irgendwie aus den Jahren 2009, 2007 bis 2014 vielleicht. Mhm. Inzwischen ist es so, dass bei Google Blacklist gibt, welche Worte einfach nicht mehr zu verwenden sind in der Kommunikation zum Markt, zum Kunden. Also so Worte wie Marktanteil, Marktmacht, wir sind irgendwie führend in irgendeinem Bereich, das wird man von Google-Mitarbeitern heutzutage gar nicht hören. Also sie werden von Kent Walker, der im Head of Public Policy gebrieft, quasi solche Worte tunlichst nicht mehr zu verwenden, und oft werden E-Mails irgendwie nach einer gewissen Zeit automatisch gelöscht und so weiter, um letztlich Beweise damit auch zu vernichten oder gar nicht erst zu schaffen.
Das macht ja auf der einen Seite Mut, weil es zeigt, dass zumindest ein bisschen Respekt oder Angst vielleicht noch nicht, wenn wir gleich drauf zu sprechen können, aber auf jeden Fall einen gewissen Respekt vor diesen Verfahren herrscht, aber auf der anderen Seite auch ein Schaudern, weil das ja vermuten lässt, wie groß das Problem eigentlich ist. Dann ganz kurz noch mal zu diesem Urteil. Ich so als Laie habe jetzt gehört, dass es eine Strafe gab von 2,3 Milliarden und habe dann eine Woche später gehört, dass es jetzt doch nicht so ist. Kannst du mir da Klarheit verschaffen?
Tatsächlich gab es von drei Entscheidungen, die die Europäische Kommission gegen Google getroffen hatte, jeweils mit Milliarden-Bußgeldern, erst 2,4 in diesem Google-Shopping-Verfahren, dann 4,1 im Google-Android-Verfahren und dann nochmal 1,5 im sogenannten Google-AdSense-Verfahren. Von diesen drei Verfahren gab es jetzt zwei Urteile innerhalb von einer Woche. Okay. Deshalb kam man da ganz schnell durcheinander. Das erste, das Shopping-Urteil mit 2,4 Milliarden, das wurde halt von der höchsten Instanz, dem EuGH, bestätigt. Das ist jetzt also zu zahlen, ist rechtskräftig, da gibt es sozusagen nichts mehr dran zu rütteln. Aber das letzte Verfahren, Google AdSense, da wurde die Entscheidung aufgehoben und das Bußgeld jetzt erstmal ist nicht zu zahlen. Steht noch nicht fest, ob die Kommission da in Berufung geht, das Verfahren zum EuGH bringt. Es war von den drei Verfahren sozusagen das weniger wichtigere. Deshalb sind da jetzt auch nicht so viele Leute drüber sonderlich verärgert. Es war auch ein Verfahren, das 2016 war das Verhalten schon abgestellt und dergleichen. Aber das sind so zwei Themen, die man auseinanderhalten muss.
Okay, also ich habe jetzt gelernt, es sind wirklich drei Verfahren, von denen also nur eins nicht bestätigt oder kassiert wurde, ist das richtig? Okay. Mhm. Aber es gibt trotzdem noch eine Möglichkeit, dort Einspruch einzulegen.
Richtig? Ja, ich habe der Kommission eher geraten, das nicht zu machen. Ich war auch in dem Verfahren zum Beispiel nicht beteiligt, weil ich von vornherein gesagt habe, das ist eigentlich ein Nebenschauplatz, um den es hier geht. War damals auch mehr so ein Abfallprodukt bei der Kommission, weil sie sich sowieso Google schon angeschaut hat und gedacht, ja, können wir hier noch diese Klausel verbieten. Aber dann hat das Gericht gesagt, wenn ihr euch schon die Klausel anschaut, dann müsst ihr auch alle Details anschauen. Und einen Aspekt, so eine Dauer dieser Klauseln hatten sie sich nicht genau angeschaut und dann hat das Gericht gesagt, da habt ihr sagen, eure Hausaufgaben bei der Aufarbeitung des Falls nicht so gemacht. Okay. Für mich ist trotzdem das noch ein Sieg der Kommission gewesen, weil in dieser Entscheidung gab es ganz wichtige Marktabgrenzungen für digitale Werbung, warum suchbasierte Werbung was anderes ist als Display-Werbung, wo man innerhalb der suchbasierten Werbung nochmal unterscheiden muss zwischen dann genereller Suchwerbung und spezialisierter Suchwerbung. Warum es Intermediationsdienste gibt, die auch wieder separate Märkte sind. Also das wurde alles aufrechterhalten, nur diese Besonderheiten dieser konkreten Klauseln. Es ging dann um AdSense for Search, warum Publisher, wenn sie sagen, Suchdienste auf ihre Seite einbauen wollen, warum sie dann auch die Werbepakete von Google nehmen müssen. Daran hatte sich die Kommission gestört. Da hätte man eben mehr ermitteln müssen, warum diese Verträge doch noch Freiheit und Flexibilität für die Publisher belassen, zum Beispiel mit Bing die Werbung auszuspielen.
Okay. Von welchen Verfahren können wir denn am meisten lernen? Also jetzt müssen wir jetzt nicht bei Google notwendigerweise bleiben, aber wenn wir jetzt nochmal auf Google gucken, können wir am meisten aus der Shopping-Welt lernen, aus dem AdTech-Thema, also wenn es AdSense jetzt vielleicht nicht so sehr hergibt, aber was würdet ihr sagen, was ist das Verfahren, was am prägendsten ist für, oder am bezeichnendsten ist, muss man glaube ich eher sagen, für das, was gerade im Advertising-Ökosystem vielleicht nicht gut läuft.
Also aus meiner trivialen Sicht würde ich sagen, so ist der Shopping-Case von daher relevant, weil es einmal gezeigt hat, wie lange so ein Verfahren dauert, also sieben plus sieben Jahre. Da muss man sich fragen, wie viel das den Klageführern dann noch hilft. Und gleichzeitig passieren immer wichtige Sachen, dass eben festgestellt wurde, dass es ein Monopol ist, und dass es Missbrauch gibt. Und das ist, glaube ich, sehr übertragbar auf verschiedene andere Märkte, ne? Hotels, Flüge, Ferienwohnungen, Jobs und so weiter. Ne? Shopping ist ja sozusagen ein Vertical, in dem Google die horizontale Suche ausgeweitet hat und das tut sie ja in vielen anderen Industrien auch so und vielleicht ergeben sich daraus gewisse Parallelen. Ich finde den DOJ-Case in den USA aber ebenfalls spannend, weil es sehr gut zeigt, wie Google halt arbeitet daran, sein Monopol zu festigen, weil sie natürlich einerseits immer sagen, Competition is just one click away, das ist ein Satz, den sie gerne benutzen, um zu sagen, dieser digitale Markt kennt gar keine Hürden oder Schranken, du kannst ja jeden Tag deine Suchmaschine ändern. So, die Realität ist natürlich, Menschen auf der Straße wüssten nicht mal eine zweite Suchmaschine zu benennen. Ganz oft. Und was man jetzt gerade zum Beispiel sehr gut sieht, ist, also in dem DOJ-Case geht es zum Beispiel darum, dass die Standardsuche im Chrome dann eben Google ist, im Android-System Google sehr tief verankert ist und dass Google sein Monopol so verfestigt und es tatsächlich Konkurrenten sehr schwer macht zu ändern. Sie zahlen Apple zum Beispiel irgendwie die Hälfte der, ich schätze mal so rund die Hälfte der Einnahmen, vielleicht 60% sozusagen am Suchbusiness einfach.
Wir reden dann von wie viel Milliarden?
Das sind rund 20 Milliarden im Jahr, die Apple verdient dafür, dass sie einfach nicht über eine eigene Suchmaschine nachdenken, sondern sich diesen, sagen die Monopole gegenseitig teilen mit Apple. Und ich habe diese Woche ein neues Telefon gekauft und was super spannend ist, man sieht das so ein bisschen, wie Regulierung funktionieren kann. Ne? Ich werde dann gefragt jetzt, welche Suchmaschine, ob ich, also es ist ein Android-Telefon und es fragt mich dann so, welche Suchmaschine ich wählen müsste. Also es darf jetzt nicht mehr automatisch Google sein. Es fragt mich auch, welcher Browser mein Standardbrowser wählen will. Und das Spannende ist ja zum Beispiel, bei AI passiert das genau das gleiche wieder, nämlich der AI-Agent ist standardmäßig Google Gemini. Also auch da versucht, da kann man jetzt quasi par excellence einmal lernen, wie Google sein horizontales Monopol, in dem Fall jetzt im Android Mobile Operating System Markt nutzt, um quasi zu sagen, das Default für deinen Chat-Agent, mit dem du AI nutzen willst, ist natürlich das Google-Produkt. Und da gibt es jetzt noch keine Auswahlmöglichkeit, obwohl es andere Services gibt. Da sieht man eigentlich genau, wie Google das damals auch sozusagen mit der Suche gemacht hat, über Chrome, über Android. Und ich meine, fairerweise, Microsoft versucht das genauso über die Märkte, wo sie Monopole haben. Und Meta versucht das im Social-Media-Bereich, wo sie quasi Monopole haben. Das heißt, wenn überhaupt, müsste man jetzt alle gleichzeitig regulieren, weil ansonsten würde man anderen vielleicht einen Vorteil geben. Aber ich finde, das finde ich an dem DOJ-Case sehr spannend. Einerseits sagen die Beziehung zu Apple und sagen, wie das weitergeht und wie die schaffen quasi, also kann Thomas vielleicht gleich drüber reden, was da mögliche Lösungsmöglichkeiten sind für diesen Konflikt, also ob man da irgendwelche strukturellen Änderungen braucht oder so und wie die beiden Akteure es vielleicht auch wieder schaffen, zueinander zu finden und das Gleiche herzustellen, also die gleiche Beziehung unter Umgehung einer möglichen Regulierung. was ich spannend finde an dem DOJ-Case ist eben, dass man sehr gut gerade auch sehen kann, wie das immer weiter passiert in Bereichen, wo es noch keine Regulierung gibt.
Ja, apropos DOJ-Case, wir haben uns zuletzt im Februar 2023 darüber unterhalten, da war das noch ganz frisch und diese Klageschrift war wirklich, finde ich bis heute immer noch spektakulär. Da kann ich jedem nur empfehlen, der das einfach mal lesen möchte, weil genau was du sagst von wegen Competition ist nur ein Click away, insbesondere wenn Google auch mit fremdem Inventar, wie das ja im Display häufig der Fall ist, arbeitet, wie sie über den Eingriff in die Versteigerungsregulatoriken und also Stichwort letzte.
Ich glaube, das ist noch ein anderer Case, das ist der AdTech-Case sozusagen in Europa, ne? Richtig?
Ja, und jetzt in Virginia gibt es einen laufenden Trial.
Genau. Ne? Das wäre, wo es das Recht des letzten Gebotes gab. Das war, glaube ich, der.
Last Look,
ja. Ja, die Last Look, da fand ich spektakulär, um Marktverzerrung herbeizuführen. Aber damit wir es nicht alles durch, oder dass ich nicht alles durcheinander bringe, gab es in diesem DOJ-Case, gab es da nochmal ein aktuelles Urteil?
Ja, ich hätte das gleich am Anfang klar zerren sollen. Also die beiden aus Europa habe ich jetzt genannt.
Genau.
Und dann gab es im August ein Urteil in dem Verfahren, was die Amerikaner unschön auch Google Search nennen, also genauso wie Europa. Und dort geht es um die Monopolisierung der generellen Suche. Und da waren mehrere Faktoren, die die Amerikaner als problematisch angesehen haben, wie es Google gelungen ist, ein Suchmonopol aufzubauen und dann auch zu erhalten. Und einer der zentralen Faktoren war eben diese Kooperation mit Apple, die eben dazu geführt hat, dass selbst bessere Suchdienste gar keine Chance hatten, sich auf den Geräten zu etablieren und damit an den Mann zu kommen. Und das hat einfach die Amerikaner so aufgerüttelt, die hätten nie damit gerechnet, dass da wirklich der Richter jetzt sagt, ja, das ist richtig. Ja. Und ich habe ja so viele Jahre die amerikanische, auch ein bisschen Arroganz der Kartellrechtler immer gesehen, die haben immer so Europa belächelt und immer so, ach, Protektionismus und so, kannst du gar nicht ernst nehmen und tun heute noch so, als wenn es diese europäischen Entscheidungen nicht gab. Und auf einmal kommt da so ein amerikanischer Richter und sagt, ja, nee, ist auch nach US-Recht verboten. Und deshalb ist dieses Verfahren halt wirklich auch so bedeutsam, weil eben in deren Heimatland auf einmal festgestellt wurde, ja, also auch nach unseren Maßstäben ist das jetzt nicht legal.
Ja.
Und das hat mir natürlich auch Rückenwind gegeben und auch der Europäischen Kommission, weil diese Vorurteile, dass die jetzt nur irgendwie nationale Champions da fördern wollten, dergleichen, sich damit erübrigt hat.
Es gab, wenn wir jetzt mal außerhalb von Google gucken, um zu gucken, was auf der europäischen, auf der Gesetzgebungsseite, nicht auf der Rechtsprechungsseite, da alles entstanden ist, vielleicht auch gerade durch solche Verfahren. Es gab ja nicht nur in Sachen Google-Urteile, es gab jetzt auch anderer Fall bei Booking-Urteile. Es gibt Fortschritte eine weitere Entwicklung auf der Apple-Seite. Könnt ihr mich da nochmal kurz durchführen? Vielleicht machen wir mit Apple weiter, das ging ja da im Wesentlichen um den App Store, ne? Also worauf ich hinaus will, haben diese Verfahren in Europa als auch in Google nicht auch dazu geführt, dass wir sowas wie den Digital Marketing Act, der Digital Service Act, wie heißt der genau?
Digital Marketing Act und Digital Services Act, das sind zwei verschiedene.
Und der Unterschied?
Bei dem einen geht es tatsächlich um das Wettbewerbsverhalten von Gatekeepern, designierten Gatekeepern. Also das sind eben Amazon, Apple, Google und Meta. Und beim DSA, da geht es mehr um Vorgaben, wie die zum Beispiel mit Content moderieren müssen, Haftungsprivilegien, wann die entfallen, wie sie auch Transparenzen schaffen müssen. Also es ist ein breiterer Anwendungsfall, also auch mehr Unternehmen fallen unter diesen DSA. Aber es hat weniger diese Wettbewerbsregulierungstendenz, sondern mehr Transparenzpflichten und Pflichten hinsichtlich des Content-Managements.
Okay.
Also andere Zielrichtung.
Okay, und fallen die, also das war jetzt bei Booking.com ging es ja um die BRA, also die Best Available Rate Vereinbarung, die Booking seinen Zulieferern abberungen hat, also dass die Hotels immer die günstigsten Preise auf Booking.com zeigen, und da gab es ja ein Urteil. Und bei Apple, da weiß ich aber nicht mehr, wie der Stand war. Da ging es ja im Grunde da sehe ich die Parallele zu dem Shopping-Case, dass im Grunde manche Entwickler im Grunde aus dem App Store ferngehalten wurden, wenn sie nicht compliant zu den Apple-Vorstellungen waren. da ging es dann meistens darum, um die Zahlung
zu protegieren. Bei Booking, ne? Gab es zuletzt, glaube ich, in Spanien was, wo sie eine 400 Millionen Euro Fine bekommen haben. Genau, da geht es quasi um die Bestpreisgarantie, dass ein Hotel seine Zimmer nicht günstiger anbieten kann, als es sie auf Booking anbietet, obwohl sie natürlich, also die Booking Take Rate ist irgendwo zwischen 15, 18, manchmal 20%, je nachdem. Und natürlich könnte deswegen theoretisch ein Hotel das über einen eigenen Kanal günstiger anbieten, aber sonst, das wird untersagt durch die Marktmacht von Booking. Bei Apple ging es, glaube ich, darum, dass man quasi nicht seine Produkte über einen eigenen App Store oder eine eigene Payment-Strecke vertreiben kann, sondern dass man gezwungen ist, über den Google Apps, Apple App Store gehen muss und dabei eben auch mindestens 15% bei digitalen Gütern oder im ersten Jahr bis zu 30% abgeben muss.
Ja, spektakulär. Ich dachte, das sei irgendwie ein EuGH-Urteil für.
Ja, das gab es letzte Woche Donnerstag. Mhm. Also aufbauend auf dem Verfahren in Deutschland, wo das Bundeskartellamt diese Bestpreisklauseln verboten hatte, gab es dann Vorlagefragen eben zum EuGH, ob denn das vom Kartellrecht nicht gedeckt sei, so eine Klauseln. Die Argumentation von Booking war, unsere Plattformen schaffen so viele Vorteile für Verbraucher und für Hotels, dass das wie so eine inhärente, also sozusagen zwingend erforderliche Beschränkung sei, die man den Hotels auferlegt, um ein Freeriding zu verhindern. Und weil das inhärent in diesem System angelegt sei, müsste es freigestellt werden von diesem Kartellverbot. Das hat aber bei der EuGH abgelehnt, weil er gesagt hat, das steht völlig außer Frage, dass eure Systeme auch Vorteile haben. Aber ihr habt nicht nachgewiesen, dass das System, Plattform als solche, es zwingend voraussetzt, dass ihr so eine Bestpreisklauseln habt. Und wenn man sich die näher anschaut, sind die eben geeignet, den Wettbewerb zu beschränken, weil eben die Hotels dann keinen Anreiz haben, zu anderen Plattformen zu gehen und die anderen Plattformen umgekehrt auch nicht bei dem Endverbraucher mit günstigeren Preisen antreten können. Weil sonst könnte man ja als Hotel sagen, also irgendwie ist mir hier die Takeout-Rate von Booking zu groß. Ich gehe zum anderen, der eine geringere akzeptiert und dann kann auf dessen Plattform mein Hotel auch günstiger angeboten werden. Ja. Also zieht dann diese Plattform auch mehr Leute auf sich und verkauft dann mehr, hat mehr Volumen und gleicht damit die geringere Vermittlungsgebühr aus. Das klappt aber nicht, wenn ich überall die gleichen Preise anbieten muss. Was ich daran aber interessant finde, ist die Wechselwirkung, die das dann auch mit Amazon zum Beispiel hat. Ja, Amazon macht letztlich genau dasselbe. Mhm. Und das muss man bei diesen ganzen Verfahren immer mitdenken. Amazons Anwälte sind dieselben, die auch da bei Google involviert sind. Der eine Trick wird sofort weitergegeben. Und der eine lernt die Sauerei vom anderen und macht es dann automatisch weiter. Und bei Amazon ist irgendwie das Äquivalent, wenn du als Händler irgendwo anders einen günstigen Preis anbietest, ist deine Buybox weg. Mhm. So, ist die Buybox weg, ja, dann bist du im Prinzip da auch unsichtbar und dein Konkurrent kriegt den Kauf. Und diese Mechanismen, die immer mehr jetzt auch algorithmisch gesteuert werden, sind halt brandgefährlich, weil sie halt so eine Sogwirkung, so einen Zwang schaffen. Ich mache alles nur noch auf Amazon, weil woanders kann ich sowieso nicht billiger sein und das ist so eine Verstärkungswirkung, die halt sehr gefährlich ist. Deshalb bin ich froh, dass es dieses gute Urteil jetzt gab und man das dann genauso auch auf andere anwenden würde.
Also ich finde, die Muster werden immer deutlicher. Also Plattformen neigen dazu, wenn sie funktionieren, eine hohe Marktmacht, eine hohe Konzentration auf sich zu ziehen. Dann ist es eben so in der Natur des auktionsbasierten Plattformmechanismus, dass Marge von der Pipeline auf die Plattform geht. Und das, was aber jetzt für mich in den letzten Jahren wirklich neu dazugekommen ist, dass die Plattformen jetzt auch in die Trickkiste greifen und zu unlauteren Mitteln immer mehr greifen. Würdet ihr bis jetzt mit dieser einfachen Zusammenfassung zustimmen?
Also richtig ist sozusagen, dass Plattformen, wenn sie gut gemacht werden, starke Netzwerkeffekte ausweisen und dann dadurch sehr schnell wachsen können, viel erstmal primären Nutzerwert entwickeln. Aber dass alle Plattformen, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, eben dazu neigen, dass dann auch sehr stark, also in dem Moment, wo sie eben marktbeherrschend groß werden, dass sie das dann neigen auszunutzen. Und das kann man ihnen nicht vorwerfen. Ne? Das sind Wirtschaftsobjekte, die frei handeln. Ja. Was wir sagen, das Problem ist, dass wir zu lange darauf nicht reagiert haben. Und das passiert du sagst jetzt, dass dir fällt das jetzt kurzfristig oder so mittelfristig auf, dass das passiert. Wie gesagt, tatsächlich passiert das im Fall von Google wahrscheinlich also dieses Universal Search Theorem, was Marissa Mayer damals verkündet hat, das ist glaube ich 2005, 2006, spätestens 2009 hat sich das sehr stark manifestiert. Wenn man das damals gesagt hat, was ich gemacht habe, so wurde man davon noch ein bisschen ausgelacht oder als Nestbeschmutzer bezeichnet. Inzwischen ist es, ich würde sagen, das Wissen hat sich gleichmäßiger verteilt inzwischen, dass das fast eine notwendige Konsequenz wird.
Ich finde, ich meinte nicht den transparenten Teil, sondern ich meine den intransparenten Teil, der jetzt gerade im Zuge dieser Gerichtsprozesse offenbart. Das eine kann jeder sehen. Das, was ich vorhin
gesagt habe. Das Schöne ist wirklich, dass im Verlauf dieser Prozesse und dadurch, dass, was die großen Tech-Konzerne immer versuchen zu verhindern, nämlich die sagen, das sind alles Geschäftsgeheimnisse, sagen, wir können unmöglich hier irgendwelche E-Mails disclosen oder irgendwelche Auktionsmechanismen, aber dadurch, dass Richter das immer mal wieder ablehnen und sagen, wir möchten trotzdem in die E-Mails gucken und wir möchten auch, dass das Verfahren öffentlich geführt wird und dass ja auch die Teile der Beweise öffentlich werden, dadurch gelang dann überraschend offene Statements aus den Unternehmen in die Öffentlichkeit, die dann zeigen, dass man intern da eigentlich ganz genau weiß, was man tut und dass man versucht, seine Marktmacht auszunutzen, dass man versucht, darüber noch mehr Marktanteile oder noch mehr Marge zu gewinnen. Das wird tatsächlich transparenter, erst durch die Prozesse, die schon viel zu lang gedauert haben, genau.
Ja. So, jetzt wissen wir das. Die Urteile haben da die Verfahren haben da sehr viel beigetragen. Jetzt würde ich gerne über mögliche Lösungsszenarien mit euch sprechen. Das erste ist mal so diese Urteile. Jetzt haben wir schon ein paar Milliardenstrafen gehört. Was meint ihr, wird das die Plattform zum substanziellen Umdenken oder zum Verändern ihrer Geschäftspraktiken, zum substanziellen Ändern ihrer Geschäftspraktiken bewegen?
Also aus wirtschaftlicher Sicht würde ich es erstmal verneinen. Einfach gesagt, weil sozusagen die Kosten des Missbrauchs niedriger sind als die Profite aus dem Missbrauch. Also da würde man von Rekordstrafen geredet, 2,4 Milliarden, das klingt viel Geld für einen Durchschnittsmenschen. Aber wenn man überlegt, wie viel Geld Google in den letzten 15 Jahren damit verdient hat, dann sind das natürlich Hunderte von Milliarden, die wahrscheinlich nur aus dem Missbrauch sozusagen gekommen. Also Google macht mit Suche 200 Milliarden Umsatz im Jahr. Das heißt, wenn wir sagen, dass nur 10%, sagen wir ganz konservativ, 10% dieses Geldes wurde eventuell missbräuchlich. Und wir wissen, dass Reise, Finanzen, Elektronik, das sind große Verticals bei Google. Wahrscheinlich sind wir eher bei 40%. Oder sind wir an 10%, das sind halt 20 Milliarden im Jahr, die quasi dadurch gemacht wurden. Und im Vergleich dazu sind diese Strafen natürlich, ich will nicht sagen lächerlich, es sind irgendwie, ich finde es wichtig, dass dieses Fehlverhalten konstatiert wird. Aber die Strafen sind natürlich nicht geneigt, also Strafen sollen ja abschrecken, ne? Sie sollen bestrafen, aber sie sollen vor allen Dingen abschrecken vor zukünftigen Missbrauch. Und das tun sie nicht. Das sieht man allein dadurch, dass Google das gleiche Verhalten in neuen Verticals, wie gesagt, obwohl dieses Shopping-Verfahren lief, obwohl sie damals die Kommission das festgestellt hat, man in erster Instanz schon verloren hatte, hat man das nicht etwa eingestellt, nicht im Shopping-Bereich, sondern im Gegenteil, man hat es in anderen Industrien ausgeweitet, das Verfahren. Das, was ich eben beschrieben habe mit Chrome und Android, setzt man jetzt auch fort mit den AI-Agenten. Da sieht man überhaupt keine Lenkungswirkung oder abschreckende Wirkung oder Einsicht bei Google, sondern im Gegenteil, man versucht, das so lange weiterzumachen, bis man wieder eine Backpfeife bekommt, weil man weiß, diese Strafen sind irgendwie Rundungsfehler in der Bilanz am Ende von Google. Deswegen, so optimistisch einem das stimmt, dass jetzt einige Unternehmen und der Markt Recht erfährt, ist natürlich auch ein bisschen enttäuschend, dass das Verhalten der großen Monopolisten nicht verändert, sondern dass man im besten Fall innovativ in Anführungsstrichen neue Wege sucht, das Gleiche zu erreichen unter Umgehung der Regulierung und der Remedies, also der Vorschläge, wie man das lösen könnte.
Mhm. Wir werden gleich nochmal über den Effekt, den wir durch AI erwarten, sprechen. Thomas, mach du mir nochmal Hoffnung, dass diese Urteile eventuell, oder es ist vielleicht eine zukünftige Gesetzgebung oder vielleicht schon eine existierende Gesetzgebung, die dann weiter verfolgt werden kann?
Ich denke, die Verfahren haben, wie Pip schon betont hat, gezeigt, Bußgelder bringen nichts. Auch einfach zu sagen, hör auf damit, bringt nichts, weil die immer neue Wege finden, das zu umgehen. Und je mehr das aber passiert und je mehr auch die Behörden sehen und die Gesetzgeber sehen, einfach nur hör auf damit, reicht nicht, desto mehr wird eben auch das Bewusstsein wachsen, wir brauchen strukturellere Maßnahmen. Also wirklich, wir brauchen eine Auflösung dieser Interessenkonflikten. Und dann reden wir über Abspaltungen. Ja. Und wir müssen also bei den Remedies ran, wir müssen bei diesen Abhilfemaßnahmen viel rigoroser sein. es kann auch nicht sein, dass jetzt einfach das Verhalten fortgesetzt wird. Das Bußgeld muss sich dann einfach mal verzehnfachen, automatisch verzehnfachen. Das hatte die Kommission übrigens bei Shopping auch 2017 so gesehen. Er hat gesagt, wenn du dich jetzt nicht daran hältst, dann automatisch 5% Bußgeld. Das ist alles schon dort. Aber jetzt scheut sich die Kommission so ein bisschen davor, weil sie jetzt berechnet, oh, dann müsste das Bußgeld ja jetzt 100 Milliarden sein und das ist uns irgendwie zu hohe Summe, das trauen wir uns irgendwie nicht. Ja? Dabei wäre es nur konsequent, das zu machen. Folge aber, weil diese Auflagen, diese Verhaltensauflagen nicht ausgereicht haben, reden ja jetzt zu Recht rund um die Welt viel mehr Leute über Abtrennungen und solche strukturellen Maßnahmen, um einfach sagen, den Interessenkonflikt komplett zu beseitigen.
Kommen diese Abtrennungen nicht traditionell immer zu spät? Also die letzte Abtrennungsmaßnahme im Digitalen, die ich kenne, hatte irgendwie was noch mit Windows und dem Internet Explorer zu tun. Aber vielleicht habe ich noch ein paar andere erfolgreiche Maßnahmen übersehen. Aber könnt ihr mir helfen, was war die letzte erfolgreiche Regulierungsmaßnahme im Digitalen, die wirklich Einfluss auf das Marktgeschehen hatte?
Digitalen ist schwierig. Ich glaube, man muss bei richtigen Abtrennungen schon eher in so Netzwerkindustrien schauen, wo die Trennung von Fernübertragungsnetzen im Strombereich etwa von lokalen Netzen was genützt hat, weil das eben zwei verschiedene Sektoren sind, die man damit voneinander getrennt hat. Aber im Telekommunikationsbereich muss man viele Jahre zurückgehen, wo in den Staaten AT&T getrennt wurde, sondern die Last Mile, also die letzte Meile, die so wie so ein natürliches Monopol ist, die wurde dann getrennt von Übertragungsnetzen in der Distanz. Das hat schon irgendwo was gebracht, nur jetzt müsste man das eben weiterdenken, wie man das im Digitalen macht und alles andere hat bisher nicht viel gebracht. Und wenn wir jetzt auch zum Beispiel dieses Virginia EdTech-Verfahren anschauen, wenn man sich anschaut, wie viele Hebel es da gibt, eine zeitliche Verzögerung bei den Geboten, du hast nochmal einen Blick drauf, dann kannst du nochmal bei den anderen reinschauen, was haben die denn geboten, du hast mehr Daten, du saugst dir da mehr raus, lässt den anderen irgendwie den Zugriff nicht und du hast so viele kleine Hebel, um das Ergebnis zu manipulieren. Da bräuchte es eine Wettbewerbsbehörde, die den ganzen Tag nichts anderes macht, als dir über die Schulter zu gucken und sagen, ist denn das hier alles fair? Und wenn man das vielleicht auch irgendwann als unverhältnismäßig ansieht, dann bleibt einem eigentlich nur übrig zu sagen, na, dann müssen eben diese Auktionen von einer neutralen Instanz, die also nicht die Interessen haben, sich selber da alle Bits zuzuschieben, vorgenommen werden und dann reden wir automatisch über Entflechtung.
Entflechtung im das Beispiel Virginia war Display-lastig, richtig?
Ja.
So, Display ist ja jetzt nicht die stärkste Spending-Kategorie. Die stärkste Spending-Kategorie ist immer noch Search, gefolgt von Bewegtbild, also inklusive Social und dann kommt erst Display. Pip, hast du mehr Hoffnung? Mehr Hoffnung als ich? Ich habe wenig Hoffnung, seit ich euch gefragt habe, welche richtige Regulierung letzter Zeit geholfen hat.
Nein, ich glaube, also um das nochmal so sagen, in Otto-Normal-Verbraucher-Verständnis zu übersetzen. Also das Problem ist natürlich, ich kann diesen Unternehmen alles Mögliche untersagen, was sie tun sollen. Aber in dem Moment, wo ich ein spezifisches Verhalten, man möchte natürlich so konkret regulieren wie möglich. Mhm. Und in dem Moment, wo ich was Spezifisches untersage, zum Beispiel, sie dürfen an dem Moment der Auktion nicht reinschauen oder das, so, dann entwickelt sich natürlich sofort der Drang, das irgendwie anders und den gleichen Marktmachtvorteil auf einem anderen Weg zu erreichen. Und deswegen ist es wahrscheinlich sinnvoll, eben die Incentives am Ende zu bekämpfen, indem sie sagen, ich will gar nicht mehr, dass jemand in dem Unternehmen so denkt und deswegen spalte ich Unternehmensteile ab oder man nutzt dann nicht so gerne das Wort Zerschlagung oder so, aber das ist letztendlich, worum es geht. Und wahrscheinlich ist das tatsächlich das Einzige, was hilft, dass man dafür sorgt, dass die Unternehmen nicht mehr darüber nachdenken, wie sich die eine Business Unit die andere bevorteilt, nämlich die horizontale Suche, den Werbemarkt oder andersrum. Deswegen, einerseits ist Zerschlagung natürlich irgendwie eins, sagen wir, die Ultima Ratio, die man nicht sieht, so gerade so im kapitalistisch geprägten USA. Aber auch da gab es eben Beispiele mit AT&T und den Baby Bells und Standard Oil und so weiter. Dann ultimativ helfen wird, muss man schauen. Also so Schulterzucken zu sagen, wir wissen nicht weiter, ist keine Möglichkeit. Also es gibt ein Toolset dafür, das hat in der Vergangenheit gut funktioniert, also zumindest gewisse Zeit immer gut funktioniert. Und ich glaube, sozusagen diese Incentives zu blockieren, dass die Leute gar nicht mehr miteinander reden oder gar nicht mehr eine Firma das Interesse hat, eine andere Firma zu steigern. Aber das Lustige zum Beispiel, jetzt schaut man sich das mal in dem Beispiel, was ich vorhin genannt habe, mit Chrome und Android an. Jetzt spalten wir Chrome und Android an, dann hast du zwei Unternehmen, die kein Geld verdienen mehr.
Ja.
Also die sind ja komplett, so, und das beweist ja eigentlich, dass der einzige Sinn dieser zwei Business Units, nämlich sagen das Chrome Operating System und das Android Mobile Operating System, das Chrome Browser und Android Mobile Operating System, der Sinn ist, die Marktmacht von Google im Werbemarkt zu präservieren. Und würdest du die jetzt abspalten, dann würden die theoretisch pleite oder müssten sich ein Geschäftsmodell suchen. Aber wer würde für einen Browser bezahlen? Das zeigt eigentlich erst, wie groß das Problem ist. Aber wahrscheinlich würde es zumindest helfen, die abzuspalten, weil dann zwangsläufig neue Wahlmöglichkeiten erstmal entsteht.
Da muss man dann vielleicht noch so, zur Ergänzung muss man klarstellen, dass das Geld wirklich durch Search verdient wird und dass Android und Chrome im Grunde die Veredler oder Zulieferer sind, um, naja, zumindest aus Google-Perspektive, die ganzheitliche Nutzersicht darstellen zu können.
Genau, also eigentlich ist es Dumping in zwei sozusagen darüberliegenden Märkten, wo ich sage, ich biete euch das umsonst an, damit ihr dafür aber nicht mehr die Wahl habt, welche Suchmaschine ihr benutzt.
So, aber das ist ja Chrome, Android und Search inklusive aller Spielarten von Search. Also wir haben jetzt gar nicht über solche Details, über Match-Types und sowas gesprochen, also dass auch die Arten von Suchen nochmal unterschiedlich gegriffen werden können, um Revenues aus Google-Perspektive zu steigern. Aber das sind doch alles Beispiele, wie Plattformen eigentlich durch eine Vernetzung für sich einen höheren Wert generieren. Das heißt, eigentlich wird doch jede Plattform dann, insbesondere jetzt mit Blick auf die Möglichkeiten, die sich aus AI-Mechanismen irgendwie darstellen, wird doch jede Plattform versuchen, eher einen tieferen Grad der Vernetzung von unterschiedlichen Datenquellen herstellen zu können. Also Stichwort Amazon zum Beispiel. Amazon ist ja bis jetzt ein großer PPC-Player auf seiner Plattform, aber wird ja sehr wahrscheinlich auch ein größerer Player bei Amazon Prime im Digital-Bewegtbild werden. Und wo kommen die ganzen Datensignale her, die Werbungtreibenden das attraktiv erscheinen lassen, auf Amazon Prime eine Audience zu erreichen? Die werden ja aus allen anderen Quellen auch kommen. Nur das, sagen wir mal, im Fall von Amazon ist kein Browser und kein Mobile-Betriebssystem.
Wenn ich richtig informiert bin, korrigiere mich gerne, aber dann versucht der DMA ja das schon zu verhindern, dass du Datenquellen aus einem Geschäftsbereich nutzt, um dich in einem anderen zu bevorzugen. Ist das richtig interpretiert?
Mhm. Ja.
Ne? Also das ist auch einer der Gründe, warum Apple oder Facebook teilweise ihre AI-Lösungen zurückhalten, weil sie halt dann natürlich deine Nutzerdaten aus dem Social-Media-Bereich oder aus was immer du sonst mit Apple interagierst oder mit Google, natürlich würden sie das gerne nutzen, um den besten AI-Agenten zu bauen. Aber das ist, wenn ich es richtig verstehe, im Moment nach europäischem Recht nicht so einfach zumindest, was für junge Startups zum Beispiel auch ein großes Wettbewerbshemmnis ist, muss man sagen. Also es gibt Startups und innovative Unternehmen, die darunter leiden, dass sie so gar nicht erst anfangen können oder dass der AI-Act ihnen es besonders schwer macht.
Okay, versteh ich. Die,
aber ich gebe deine These tendenziell recht. Also natürlich wird durch AI das noch mehr vernetzen und vor allen Dingen werden diese Datenpools der großen Unternehmen dann noch wichtiger, auch diesen Markt zu regieren. Und das macht es für alle anderen deutlich schwerer, konkurrenzfähige Produkte zu bauen.
Genau.
Weil was du bräuchtest, wäre natürlich, dass ich meine Google-Nutzungsdaten oder meine Facebook-Nutzungsdaten oder meine Amazon-Kaufhistorie irgendwie auf einem USB-Stick oder einer digitalen Art von USB-Stick anderen Playern zur Verfügung stellen könnte, damit die den gleichen Nutzen aus meinen Daten ziehen können, aus meinen Daten, das sind meine Daten, ziehen können, um selber innovative Produkte zu bauen. Das wäre, glaube ich, technisch eigentlich die beste Lösung.
Und Pip, habe ich die gerade richtig verstanden? Ist deine These, dass die AI-befähigten Modelle, also Geschäftsmodelle der Incumbents, also der Marktanteilsführer, die werden doch jetzt nicht, weil sie Angst vom DMA haben, zurückgehalten, sondern die werden zurückgehalten, weil es bereits bestehende, gut funktionierende Geschäftsmodelle gibt, die momentan noch sehr, sehr profitabel funktionieren.
Beides ist wahr, ne? Also Google ist so einem klassischen, also das fast sagen prototypische Innovators-Dilemma. Also Google verdient sagen mit sehr niedrigen Cost of Goods oder Cost of Revenues, also Google, eine Google-Suche sagen, zu beantworten, kostet sehr, sehr wenig Geld auf Google-Seite. Gleichzeitig haben sie eine hochprofitable Monetarisierung, die dagegen läuft. Das heißt, ihr Anreiz jetzt sozusagen teure AI-Antworten zu generieren und dadurch eventuell ihr eigenes Werbeprodukt, ich will nicht sagen zu verschlechtern, aber zumindest sagen, weniger lukrativ zu machen, ist niedrig. Und das Googles Position im Werbemarkt, dass sie in so einem Innovators-Dilemma sind. An anderen Stellen werden sie aber sicherlich auch begrenzt, dadurch, dass es schwerer wird, ihre Datenquellen quasi sagen, über den ganzen Konzern hin zu nutzen, um neue Produkte zu bauen. Mhm. Aber vielleicht versteht Thomas das sogar besser. Also ganz sicher sogar.
Ich finde es ja schon mal bemerkenswert und da gibt es ja sicherlich gute Gründe für, dass gerade die Unternehmen, die aktuell die Werbemärkte total dominieren, mhm, Amazon, Meta, Google, auch die sind, die am meisten Geld da rein investieren. Und Meta ja sogar mit Open Source und angeblich nur Verbesserung der Welt. Und man muss sich ja schon fragen, warum überdeckt sich denn jetzt diese starke Position in diesen Werbemärkten mit dem Engagement für AI und wirklich diesen Drang, das alles zu kontrollieren. Und man muss ja nicht groß Hellseher sein, um zu sehen, dass diese ganzen Manipulationsmöglichkeiten, die wir jetzt schon haben, sich ja durch AI nochmal vervielfältigen. Ja, es wird alles noch viel intransparenter, es wird alles noch viel undurchsichtiger. Damit wachsen aber auch die Möglichkeiten, das für die nutzbar zu machen. Ja, wir brauchen jetzt nicht über Smart Bidding und so weiter zu reden, das potenziert sich alles. Ja? Mhm. Und je diffuser das alles wird durch AI, die von denen dann komplett kontrolliert wird, desto schwerer wird es dann für die Werbetreibenden noch nachzuvollziehen, wie setzt sich das jetzt alles zusammen, warum bezahle ich jetzt so viel. Umgekehrt wird die Manipulation auf Kundenseiten immer mehr zunehmen, weil jeder seine individuelle AI-basierte Filterblase da irgendwie ausgesetzt bekommt. Also es gibt einen Grund, warum diese werbefinanzierten Unternehmen da so viel Geld reinbuttern. Aber dazu ist gleichzeitig auch eine Riesengefahr, weil die werden im Zweifel dadurch noch unangreifbarer. Und sei es nur, dass die ganzen Rohstoffe für AI konzentriert bei sich haben. Also von Cloud über eben den Datenzugang und die Chipsproduktion. Und wenn die nur diese Rohstoffe selber kontrollieren, dann wissen wir auch, und alle die anderen, die mit mir irgendwann konkurrieren wollen, die sind dann irgendwo von mir abhängig. Und sobald es eine Abhängigkeit gibt, und sei es nur bei Cloud, gibt es den Hebel, um zu sagen, jetzt hören wir ja ein bisschen auf und treten wir hier ein bisschen weniger aufs Gas und machen wir dies und das. Und auf einmal sind die schon in so einem Dilemma, wo sie dann sich nicht mehr daraus befreien können. Und deshalb sind viele Wettbewerbsbehörden sehr besorgt im Moment, weil die sehen, die ohnehin schon so Mächtigen, die den Kuchen jetzt schon irgendwie zu zwei Dritteln unter sich aufteilen, die kontrollieren jetzt auch noch AI. Und was soll das eigentlich dann in 10 Jahren werden?
Interessanter Fakt dazu ist noch, dass es wurden ja 2023, glaube ich, 25 Milliarden in generative AI-Unternehmen investiert. Die kommen aber gar nicht mehr überwiegend aus der Wagniskapitalbranche, sondern 2/3 dieser Investitionen kommen aus dem Big-Tech-Sektor. Also die größten VCs in den USA sind im Moment diese großen Plattformunternehmen, die quasi auch versuchen, schon diese nächste Welle mitzunehmen, selber die sagen, wichtigsten Firmen mitzusteuern in dem Bereich und am Ende sich selber natürlich auch Umsätze für ihre Cloud-Geschäfte damit zuzuschaufeln oder sagen, noch mehr Datenquellen zu erschließen.
Das klingt ein bisschen danach, dass die Konzentration eher ein Thema ist, was noch weiter zunehmen wird, als dass da wirklich durch AI ein Hoffnungsschimmer irgendwie auftritt, dass es sich weniger konzentrieren wird. Das war vermutlich eine sehr, sehr einfache These, aber eine gut zu haltende These.
Ja, also AI ist vor allen Dingen eine sehr kapitalintensive Grundlagentechnologie und eine, sagen die Daten brauchen, um damit zu arbeiten. Und diese beiden Dinge liegen in der Hände der großen Tech-Plattformen und allein dadurch sagen, starten die mit einem riesen Vorsprung des Geschäfts. Und das dritte sozusagen neben Daten und Hardware, also dem Kapital, ist das drittwichtigste Distribution. Und auch die Distribution ist natürlich in der Hand von einem Meta, von einem Microsoft, von einem Apple und einem Google. Also würdest du jetzt morgen deine kleine Erik.ai-Firma starten würde, müsstest du dir irgendwo Zugang zu Nutzern kaufen. Mhm. Ein Meta baut einen kleinen Button in eine bestehende App wie Instagram ein und hat auf einmal Zugang zu 100 Millionen Nutzern und kann sich über Nacht so ein bisschen zum Marktführer küren, so wie Google das in anderen Bereichen vorher getan hat.
Ja, die Stärke von Distribution haben wir ja schon bei ganz viel, viel primitiveren Features gesehen.
Das ist eine Binse.
Ist überhaupt keine Binse. Ich finde sowas, bei allem, was ihr gesagt habt, auch wenn man sich tief eingräbt, zu diesen Informationen schon gelangen kann, ich finde diese diese Erkenntnisse, gerade alles, was jetzt transparent wird, hat noch zu wenig Lobby. Also wir reden jetzt drüber, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt das Handelsblatt aufgeschlagen hätte oder so eher traditionelle Zeitschriften wie Werben und Verkaufen oder Horizont und dann ständig über diese, über die ja nicht ganz unerheblichen Konsequenzen für die Werbung treibenden, dass da wirklich klar darüber berichtet wird. Übrigens, ich fand eigentlich ein Detail in einem Chart, was du mir gezeigt hast, Thomas, das einfach nur korreliert hat, wie die, der Zuwachs der Werbespendings, die den Plattformen zugutekommen, in Korrelation zu dem GDP, also einfach zum Bruttoprodukt korreliert haben, wo deutlich wird, dass also der Zuwachs irgendwie, glaube ich, um Faktor 4 oder 5 größer war seit 2014 als die wirtschaftliche Leistung in den Ländern, in denen das erbracht wurde. Ja. Was ja für jeden Werbungtreibenden eine katastrophale Botschaft ist.
Und ich meine, das fand ich auch eine wirklich sehr wichtige Zahl, weil das bedeutet ja, dass Leute viel mehr Geld für Werbung ausgeben, als sie eigentlich wachsen. Und man muss sich jetzt fragen, warum? Und ich glaube, einer der Gründe ist, die zahlen nicht für das, was wir klassisch als Werbung verstehen, mit dem Aufbau von einer Marke, Aufbau von Awareness für neue Produkte und dergleichen, sondern die zahlen hardcore für den Zugang zu ihren eigentlich loyalsten Kunden. Mhm. Suchwerbung ist nichts anderes wie ein Abkaufen von den Kunden, die sonst sowieso zu dir gekommen wären und am motiviertesten waren. Du zahlst am höchsten für die, die dich am dringendsten wollen. Und das ist einfach eine Gebühr, die du da abdrücken musst für den Zugang zu deinen Kunden. Und das führt zu dieser Diskrepanz. Und je mehr die Plattform an Marktmacht gewinnen, desto höher wird diese Gebühr, die jeder Einzelne zahlen muss. Das wird dann als Werbung benannt, aber am Ende ist es eine Maut. Ja? Und das muss man sich einmal vergegenwärtigen, weil das klingt immer so, wir wollen irgendwie die Werbemärkte offenhalten und so, aber irgendwann hat das nichts mehr mit Werbung zu tun.
Hm. Eigentlich ein Plädoyer für besseres Retention-Marketing oder für bessere Produkte, die mit weniger Werbung klarkommen.
Ja, wem das vergönnt ist, dass er das so lösen kann, dem geht es natürlich besser, aber dann das Problem ist halt noch viel weitreichender. Ne? Also es ist nicht nur, dass jeder diese, sagen, wenn ich was zahlen muss, wo ich nicht die Wahl habe, ist es halt, wie Thomas richtig sagt, ist es eine Steuer oder eine Abgabe und sagen, keine Marketingausgabe. Das Problem ist aber auch, dass sagen, diese Abschöpfung oder diese Spanne von, sagen wir mal, 5% der Wirtschaftsleistung, die da reinfließt in die großen Tech-Plattformen, dass die auch in Europa nicht mehr steuerbares Einkommen ist, zum Beispiel. Mhm. Also dass sie über Irland und Niederlande irgendwie mit einem am Ende im Corporate Income Tax Satz von irgendwie unter 2% teilweise versteuert wird. Und damit fehlt uns die Wertschöpfung in Deutschland, uns fehlt das Steueraufkommen, so wir können irgendwie keine Schulen bauen dadurch. Es wird auch in den USA aber nicht versteuert letztlich nochmal, sondern es geht einfach netto Steuer verloren. Und wenn das ist, wo ich gerade in meinen Vorträgen sehr stark warne, dass jetzt mit AI nochmal genau das Gleiche passieren wird. Also Google, Facebook, die großen Plattformen haben einmal sozusagen uns diese 5% Tax, die jedes Unternehmen irgendwie zahlen muss, um noch sichtbar zu sein, um seine Stammkundschaft und neue Kundschaft zu erreichen. Sozusagen, das wurde einmal abgeschöpft aus Europa. Und jetzt wird innerhalb von 10, maximal 20 Jahren jedes Unternehmen irgendeine Art von AI-Plattform aus den USA nutzen. Das wird sicherlich zu mehr Produktivität, mehr Wachstum führen im gewissen Maß. Es wird aber auch wieder sozusagen ein Wertschöpfungslayer aus Europa letztlich expatriieren. Und auch das Einkommen wird auch wieder nicht steuerbar sein. Und am Ende stellt uns das vor riesige Herausforderungen bei der Staatsfinanzierung, wenn wir so eine zweite Rückwärtskolonialisierung aus den USA jetzt erfahren.
Und zudem führt es auch dabei, dass auch viele der Plattformen, das ist jetzt ein anderes Thema, aber auch zur gesellschaftlichen Spaltung in unserem Land beitragen, also gerade bei den algorithmisch gesteuerten vermeintlichen Nachrichten. Aber das wäre jetzt nochmal ein anderes Gebiet, was ich jetzt so ungern aufmachen würde.
Nee, aber ich stimme da völlig zu. Das ist wirklich eine riesige Gefahr und diese Abwanderung von Margen, die wir hier gerade erleben, wo jeder Hype am Ende zu Geldtransfer aus Europa führt, das Bewusstsein besteht leider nicht bei den meisten, sondern da denkt man, AI sei irgendwie noch der Retter der europäischen oder deutschen Wirtschaft, aber die Fakten im Moment sprechen nicht dafür. Auch der Draghi-Report vor 2 Wochen hat ganz klar gesagt, das Risiko besteht, wir rattern in eine absolute Abhängigkeit in Europa von den letztlich Cloud- und Chip-Hardware-Strukturen, die nicht in Europa basiert sind und alles dann kontrollieren, was hier passiert und wir nach deren Spielregeln spielen müssen. Und wir haben jetzt noch völlig ausgeblendet, dass die Werbebudgets ja auch irgendwo begrenzt sind und je mehr wir dorthin verschieben müssen als Werbetreibende, desto mehr fehlt dann für die traditionellen Medien, die im Zweifel für den Beitrag zur Demokratie jedenfalls nicht weniger relevant sind. Ne?
Ja, guter Punkt. Ganz nebenbei haben wir auch ausgeblendet, dass es auch noch asiatische Plattformen gibt, die auch transaktionale als auch kommunikative Bedeutung haben. Aber auch das machen wir nächstes Mal. Aber das macht das Spiel auf jeden Fall nicht einfacher und die Stimmung vermutlich auch nicht besser. um nach vorne zu spielen, was ist aus eurer Sicht möglich, aus der Perspektive der Werbung treibenden auf diese Entwicklung Einfluss zu nehmen?
Also ist es wirklich nicht einfach, glaube ich, wie du schon richtig angedeutet hast. Ne, ist, wenn man irgendeine Art von Autarkie entwickeln kann, sei es über sagen, CRM-Kanal, Aktivierung über irgendwelche nicht-digitalen oder sagen, zu den großen Plattformen gehörenden Kanäle, eine Diversifizierung der Marketingkanäle insgesamt, dann ist das wahrscheinlich förderlich. So, weil am Ende werde ich bei den großen Plattformen, das hast du hier wahrscheinlich dutzendfach beschrieben, so zahlst du halt deinen Grenzgewinn weiter oder darüber hinaus sogar. Das heißt, am Ende kannst du nur nach Jahren überhaupt irgendwie einen Profit am gewonnenen Kunden machen. Das heißt, Diversifizierung der Marketingkanäle kann helfen. Product-led Growth, so ein Buzzword, was viel rumschwimmt natürlich, dass ich irgendwie schaffe, Produkte zu bauen, die aktiv nachgefragt werden, wobei das natürlich auch nur die halbe Wahrheit ist, weil selbst wenn meine Produkte aktiv nachgefragt werden, nimmt Google sich eben trotzdem selbst bei Brandsuchen einen immer höheren Anteil, wo das ist ja auch was sehr spannend in dem Verfahren immer offensichtlicher wird, wie die TKPs berechnet werden für deine Brandsuchen. Also das ist ja vollkommen klar, wo es aus rechtlichen Gründen keinen zweiten Bieter gibt, dass das mehr oder weniger arbiträr festgelegt wird oder an deiner Zahlungsbereitschaft letztlich hängt was oder an deinem Geschäftsmodell, was Google denkt, du bereit bist zu zahlen für einen Klick dafür. Ansonsten sagen, würde ich jeden aufrufen, der sich sagen, in seinen Rechten verletzt fühlt, sagen, Hilfe zu suchen und versuchen, die durchzusetzen. So, Thomas hat das in der Vergangenheit für sagen, viele Unternehmen getan. Ich glaube, wir müssen mehr Druck auf die Politik machen, auf Medien. Fairerweise muss man, also Medien sind natürlich irgendwie so Frenemies ein bisschen, weil sie natürlich auch abhängig von den großen Plattformen sind. Alle Kläger oder Beschwerdeführer in diesem Verfahren sind auch in so einer Frenemy-Beziehung. Ne? Also mit Ladenzeil oder mit Home2Go oder so. Wir führen Wettbewerbsverfahren gegen Google und gleichzeitig geben wir Millionen und Abermillionen bei Google aus. So. Ja. Das ist auch eine spannende Beziehung irgendwie, dass man weiß, man steht zusammen irgendwie vor Gericht und gleichzeitig verhandelt man, wie man jetzt nächstes Jahr 30% mehr ausgeben kann mit seinem, in Anführungsstrichen, Feind oder Frenemy vor Gericht. Das ist einer der Gründe, warum das alles nicht so einfach ist. Aber ich glaube, sagen wir, sowohl die Internetwirtschaft oder die deutsche Wirtschaft insgesamt sollte mehr auf Politik einwirken, also vielleicht müssen wir auch noch mehr darüber reden, um das Problem noch transparenter zu machen. Wie sage ich, kann gar nicht erklären, für wie dramatisch wir das offenbar hier im Raum halten, ne? Was das heißt, wenn sozusagen ein zweites Wertschöpfungslayer nochmal genommen wird, weil irgendwann sind dann nur noch 1% EBIT-Marge oder 2% EBIT-Marge übrig von irgendwann ursprünglich mal 15.
Ja, sehr, sehr gute Punkte. Wie kannst du uns Mut machen, Thomas, wir als Werbungtreibende?
Also ich glaube, bei jedem einzelnen Werbungtreiben wird es schwer fallen, weil die so einem Gefangenen-Dilemma einfach ausgesetzt sind. Dieses Teile und Herrsche kann man ja kaum aufbrechen. Aber ein Gegenmittel zu Teile und Herrsche ist Unite and Stand. Und ich glaube, Werbungtreibende müssen schon versuchen, ein bisschen mehr auch zusammenzurücken und ihre gemeinsamen Interessen zu erkennen und auch als Gemeinschaft vielleicht durchzusetzen über ihre Verbände, ihre gemeinsamen Interessensvertreter. Wir haben gesehen, dass das zumindest begrenzt jetzt auch schon geklappt hat. Ich denke da so an eine bestimmte Plattform, die sich da mit einigen angelegt hat und dann aber so ein Boykott da kam. Ich glaube, dieses soziale Bewusstsein muss sich auch noch stärken, dass Werbungtreibende sich schon mehr Gedanken machen, wo stecke ich jetzt eigentlich mein Geld rein? Was macht das eigentlich mit dem Geld? Also für unsere Gesellschaft auch. Und dann aber auch zusammen eben Positionen aufzubauen, die dann auch klar sagt, so weit, aber nicht weiter. Das ganze Thema Transparenz, das ganze Thema Measurement, Walled Garden, da muss man, glaube ich, irgendwann auch als Industrie sagen, da machen wir jetzt nicht mehr mit. Ihr könnt das gerne so von uns erwarten, dass wir auf euch uns verlassen, ja, und du deine eigenen Hausaufgaben da markierst, aber wir zahlen dann einfach nicht mehr, weil wir nicht glauben, dass wir da wirklich die Leistung für kriegen. Das heißt, ich glaube, ein bisschen zusammenrücken und versuchen, als Industrie sich zu positionieren, über Verbände auch Interessen vertreten und klarzumachen, wir sind hier ein wesentlicher Teil, wir zahlen am Ende das Ganze. Und deshalb sollten wir auch eine größere Berechtigung haben, mitzureden, wie wir eigentlich das System hier gestalten wollen, wie nicht.
Ja, super. Das waren zwei tolle Schlussworte eigentlich schon. Ich danke euch jetzt schon mal beiden, dass ihr dazu beigetragen habt, hier mehr Licht ins Dunkle reinzubringen, aber vor allen Dingen auch die unglaublich hohe Relevanz, die es für unseren Advertising, nicht nur, im Grunde ist es ja fast eine volkswirtschaftliche Herausforderung, die wir hier haben, dort einfach nochmal Ross und Reiter klarer zu benennen und den Sense of Urgency, die Dringlichkeit deutlich zu machen, die dieses Thema hier hat. Ich möchte euch trotzdem jetzt hier beide nicht verabschieden, ohne meine Abschlussfrage zu stellen. Könnt ihr uns einen Tipp geben, eine Quelle, ein Buch, eine Studie, ein Film, irgendetwas, was euch in den letzten Tagen, Monaten inspiriert hat? Wer mag den Anfang? Thomas.
Vor ein paar Monaten hat die britische Wettbewerbsbehörde CME einen Report zu Foundation Models veröffentlicht. Da geht es also darum, wie die Basismodelle für KI jetzt schon beherrscht werden von den großen Tech-Unternehmen und wie die engen Verflechtungen zwischen den allen sind. Und wenn man sich das näher anschaut, dann wird man verstehen, wie sehr wir eigentlich schon sagen, mit einem Bein in der Abhängigkeit stehen.
Super. Wir packen den Link in die Shownotes, wenn du so nett bist, ihn mir zu schicken. Pip, hast du eine Inspiration für uns?
Also einerseits gibt es in der Arte oder ARD-Mediathek schon sehr gute Dokumentationen über das Thema. Es sind so zwei, drei bessere entstanden in der Vergangenheit. Wenn man so Tech-Monopolies und sowas sucht, dann findet man das. Ansonsten würde ich vor allen Dingen empfehlen, Thomas auf LinkedIn zu folgen. Also so bleibe ich up to date sozusagen, wenn ich mich nicht tagtäglich damit beschäftige. Und sagen, er ist nachweislich sagen, der Anwalt, der Google regelmäßig links und rechts Niederlagen beibringt. Mhm. Und auch aber über so Fälle jetzt außerhalb von denen, die er selber vertritt, berichtet und so, wer sich nicht tagtäglich damit beschäftigen möchte, aber so ein bisschen auf dem Laufenden bleiben, für den ist so, der Follow-Button bei Thomas Höppner auf dem LinkedIn-Feed sehr zu empfehlen.
Sehr gut. Zwei inhaltlich sehr, sehr tiefe Tipps. Vielen Dank. Ich danke euch wirklich nochmal ganz herzlich, insbesondere für euer, nicht nur, also inhaltlich ist natürlich das Allerwichtigste, aber auch, dass ihr hier in die TLDR-Studios nach Hamburg gekommen seid, beide aus Berlin. Und ich bin sicher, dass wir auch im, sagen wir mal, wenn wir uns wieder in 18 oder 20 Monaten wieder zusammensetzen sollten, dass es da noch einiges zu besprechen gibt, vermutlich dann mit einem größeren AI-Schwerpunkt. Obwohl, warten wir mal ab, was alles noch passiert. Ganz herzlichen Dank, lieber Pip, ganz herzlichen Dank, lieber Thomas.
Sehr gern.
So, das war die 191. Folge des Marketing Transformation Podcasts. Ich hoffe, es hat euch ähnlich viel Spaß gemacht wie mir. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte gebt uns ein Like auf den sozialen Medien oder eine möglichst gute Bewertung auf den Audioplattformen, also im Wesentlichen bei Spotify und bei Apple natürlich. Ich danke euch ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.